Das Facebook Marketing Update, euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising.
Herzlich willkommen zu Das Facebook Marketing Update. Mein Name ist Henna Blümmer. Ich verantworte bei Facebook unsere Partnerschaften mit der Automobilindustrie. Heute bin ich da für Jin Choi, der leider verhindert ist, und freue mich umso mehr über unseren heutigen Gast, Nats Sridanta, Global Director Marketing Communications bei Mercedes-Benz. Nats, du bist ja seit langem in der Marketingindustrie verankert und bist ja auch ein echtes Eigengewächs von Mercedes-Benz. Aber für alle, die dich nicht kennen, was ist denn der Verantwortungsbereich als Global Director Marketing Communications bei Mercedes-Benz? Dein Alltag, wie sieht der aus?
Ein Alltag. Fangen wir mal mit der Verantwortung an. Also in der Verantwortung liegt im Prinzip alles das, was wir in Anzeigen, Fernsehen, digital, Social machen, was wir in irgendwelchen Medien machen. Medienkooperation, so wie mit euch beispielsweise. Mhm. Medieeinkauf, Steuerung der Kreativagenturen, Messen, Ausstellungen, Sponsorings, all diese Themen, die liegen in meinem Verantwortungsbereich. Natürlich haben wir da in allen Märkten jeweils nochmal einzelne Marktverantwortliche. Nichtsdestotrotz steuern wir über die Regionen all diese Märkte an, mit Zielen, mit KPIs, aber eben auch mit Inhalten, mit Content, den wir zentralseitig entwickeln und den wir dann global ausrollen. Wie sieht mein Tagesablauf aus, war deine Frage. Das ist gar nicht so einfach. Er ist sehr, sehr unterschiedlich. Das stimmt in der Tat. Manchmal extrem operativ, am nächsten Tag wieder sehr, sehr strategisch. So wie es eben die Rolle dann bei einem sehr großen Unternehmen, wir sind immerhin 290.000 Mitarbeiter global, wie es eben dann so eine Rolle mit sich bringt. Ja, manchmal geht es wirklich um Freigaben auf einzelner Marktebene. Manchmal geht es um eine Diskussion, die man mal mit einem einzelnen Markt hat, bis dahin, dass man eben halt auch sagt, okay, das sind die Guidelines, so sieht die neue Kampagne aus. Das ist das Sponsoring, was wir uns für nächstes Jahr vorstellen. Hier steigen wir neu ein, wie zum Beispiel, wie wir vor 2 Jahren in E-Sports eingestiegen sind.
Die Automobilindustrie ändert sich, die Einstellung zu Mobilität ändert sich, der Konzern ändert sich, nicht nur die Marke Mercedes-Benz. Es geht um Konnektivität, es geht um autonomes Fahren, es geht um Elektrifizierung natürlich. Wie hat das deine Arbeit verändert? Welche neuen Herausforderungen gibt es? Was funktioniert nicht, wenn man das einmal so top-down betrachtet? Weil du musst es ja an die Menschen bringen. Das ist ja deine Aufgabe, die Aufgabe deines Teams.
Ja, also ich glaube, die Arbeit hat sich die letzten 5 Jahre dramatisch verändert. Ja. Dramatisch verändert dahingehend, dass dieses Ein-Sender-Prinzip sich eigentlich komplett aufgelöst hat und wir heutzutage so viele Sender zu einer Marke haben, dass die Orchestrierung dessen, was du sagst, dessen, was du an den Kunden rüberbringen möchtest, nicht nur von dir ausgeht, sondern eben von ganz vielen Sendern. Plus der Kunde eigentlich heute erwartet, diese sehr individuelle Ansprache zu haben, abhängig davon, wo er sich gerade eben befindet in seiner Customer Journey. Und das macht es interessant, das macht es spannend, das macht es auch komplex. Zusätzlich steht unsere Industrie einfach in einem extremen Wandel. Ja? Also wenn du dir anschaust, wie sich unsere Gesellschaft verändert und wie zum Beispiel junge Menschen gar nicht mehr zwingend sofort ein Auto fahren wollen, also einen Führerschein machen wollen, sondern dass sie auf andere Mobilitätsdienste wechseln und danach suchen, was da im Angebot ist. Und natürlich gibt es auch viele, die beim Mercedes nach so einem Angebot suchen, dann disrupten wir quasi unsere eigene Industrie, indem wir den Wechsel haben von Verbrenner zu Elektrofahrzeug, indem wir den Wechsel haben von Selbstfahren hin zu selbstfahrenden Autos. Das wird natürlich das Mobilitätsverhalten, das wird die Mobilität, die wir morgen erleben werden, das Angebot der Mobilität, auch dramatisch verändern. Und last but not least, gibt es auch nochmal den gesellschaftlichen Druck, der eben von außen da ist, der gerade auf uns einwirkt. Und in all dieser komplexen Konstruktion mit der digitalen Disruption und, die ganzen Buzzwords, die man so hört, ich glaube, Marketing ist aktuell das spannendste Feld, was man gerade in einem Unternehmen irgendwie belegen kann.
Du hast ja von Disruption gesprochen. Das ist ja das geflügelte Wort bei dem Thema, nicht nur in der Automobilindustrie. Und von Sendern. Jetzt hat sich ja durch die Digitalisierung, was ja sozusagen ein bisschen der Brandbeschleuniger ist, dieser Disruption, auch das Verhältnis zum Kunden ein bisschen geändert. Also früher gab es ja eigentlich in den klassischen Medien die Sender. Ich habe den großen TV-Spot, die großen Anzeigenstrecken. Heute erwartet der Kunde ja ein bisschen mehr. Er erwartet, wie du gesagt hast, auf den Kanälen erreicht zu werden, die er nutzt. Er erwartet aber auch Interaktion. oder er erwartet vor allen Dingen auch eine Transaktion irgendwann. Wie geht ihr damit um? Welche Rolle spielt das in eurem Marketingansatz?
Naja, also das Thema Customer-Centric zu denken und aufzutreten und nicht nur in der Marketingkommunikation, sondern eben am Ende auch bei dem, was du an Produkten oder Dienstleistungen bietest, ich glaube, das ist heute essentiell. Und da haben, glaube ich, einige große Corporates auch was gelernt von vielen kleineren Unternehmen oder auch von manchen Startups, ja, die sich vorrangig um die Lösung eines Kundenproblems kümmern. Die eben nicht sagen, ich habe das größte, tollste Produkt und jetzt schau mal, liebes Marketing, wie du das an den Mann bringst, sondern die gesagt haben, okay, was hat denn der Kunde für ein Bedürfnis? Was hat er denn für ein Problem? Wie löse ich das? Und daraus herausdenkend dann erstmal ein Produkt oder ein Service anzubieten, dann aber auch die Kommunikation dafür zu gestalten. Ich glaube, das macht den großen Unterschied aus und macht auch die erfolgreiche Kommunikation aus, wenn der Kunde dann wirklich das Gefühl hat, ich wurde als Individuum wahrgenommen und ich wurde nicht mit irgendwelchen breiten Messages aus TVCs oder ähnlichem erschlagen, den ich jetzt, keine Ahnung, ich sehe den TVC zum 7., 8., 10. Mal, sondern ich sehe ihn dann, wenn er in meine Journey reinpasst. Ist bei einem TVC vielleicht nicht ganz so einfach. Jetzt kann man sagen, es gibt Addressable TV und. Mag sein, aber die Orchestrierung aller Kanäle, so dass es für den Kunden von Relevanz ist und gleichzeitig ihn auch in der Customer Journey durchleitet. Ich glaube, das ist eine der Schlüsselthemen, die wir uns heute stellen müssen.
Die Customer Journey ist, glaube ich, ja das Relevante und auch die Anforderungen, die der Kunde hat, um zum richtigen Zeitpunkt auch mit den richtigen Botschaften oder Angeboten da zu sein. Daten spielen ja eine große Rolle, Signale. Also man kann ja aus diesen Interaktionen, die der Kunde im digitalen Raum mit einem haben möchte, auch ein paar Informationen ziehen. Wie nutzt ihr das schon? Es hat ja verschiedene Anforderungen. Einerseits IT-Infrastruktur, aber auch Prozesse, Organisation. Es geht ja weit über das, ich produziere einen TV-Spot und bekomme den zum Sender hinaus heutzutage. Wie verändert das euer Arbeiten, eure Organisation, euer Team?
Es hat es eigentlich dramatisch verändert, um ganz offen und ehrlich zu sein. Denn wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe in der jetzigen Aufgabe, da war es noch so, wir waren doch sehr, sehr fragmentiert. Fragmentiert in dem, was wir getan haben und wo wir getan haben, von einer globalen Perspektive herauskommend. Wir waren mit sehr, sehr vielen Agenturen unterwegs, sind wir heute immer noch, aber wir reduzieren die Anzahl der Agenturen und wir haben eine globale Durchsteuerung eigentlich nur sehr, sehr schwierig hingekriegt. Ja, deswegen haben wir uns vor so circa 3 Jahren ein Modell überlegt, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Agenturkonstellation einmal komplett neu aufstellen. Ja, also einmal komplett anders denken. Wir müssen datenzentriert denken und damit auch kundenzentriert. Wir müssen erstmal schauen, was interessiert den Kunden? Was können wir vom Kunden lernen? Wie verhält er sich? Wie bewegt er sich? Was interessiert ihn? Was interessiert ihn nicht? Was ist von Relevanz in dem Moment für ihn? Und da drumherum müssen wir ein System aufbauen. Deswegen haben wir beschlossen, wir pitchen einmal unsere, ich sag mal, globale Adaptionsagentur und machen nicht nur eine globale Adaptionsagentur daraus, sondern eine digitale Transformationsagentur. Mhm. Also jemand, der uns auch bei den Skills, die wir aktuell im Haus noch nicht hinreichend haben, helfen kann, uns da pushen kann, uns da treiben kann und uns eine Brücke schlagen kann, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir all diese Skills und all dieses Wissen in-house so haben, dass wir es 1:1 auch in-house machen können. Dafür haben wir einen neuen globalen Agenturpartner gepitcht und einen auch customized dann entschieden. Und im letzten Jahr haben wir dann auch unsere Media-Agentur neu oder unsere Medialandschaft neu aufgestellt und haben gesagt, neben dem Thema digitale Transformation brauchen wir einen zweiten starken Partner und der zweite starke Partner sollte quasi über das ganze Thema Media und Second-Third-Party-Daten in Anführungszeichen herrschen. Und das haben wir auch global gepitcht und auch da haben wir jetzt einen Partner, sodass wir aktuell 2 sehr starke globale Partner haben. 3 Kreativagenturen, eine in USA, eine in Deutschland, Europa und eine in China. Und wir haben eine Content-Agentur, die wir auch customized aufgestellt haben. Das heißt, wir sind gerade durchaus so unterwegs, dass wir ungern von der Stange kaufen, sondern eigentlich tendenziell eher analog unsere Bedürfnisse eine Agenturstruktur und suchen.
Okay, also ich glaube, das ist natürlich der externe Wandel. Also das heißt, ihr habt euer Agenturumfeld umgebaut, ihr habt, wie du gerade beschrieben hast, sehr großen Fokus drauf gesetzt, über die Themen, die einfach abgedeckt werden müssen, auch zu dem Transfer dann des Know-hows in euer Haus. Wie gestaltet ihr den Wandel intern? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, eine Finanzabteilung, eine Rechtsabteilung, eine Datenschutzabteilung. Ich glaube, der Marketier sieht den Sinn von Daten und Signalen natürlich sehr schnell und will ihn nutzen. Aber in einer Industrie, die eigentlich seit Dekaden darauf programmiert ist, keine Fehler zu machen in der Produktion, kein Trial and Error, sondern wirklich die Qualität auch zu schaffen, die die Marke Mercedes-Benz ausmacht. Wie schafft ihr intern den Wandel? Wie holt ihr die alle ins Boot, überzeugt sie? Wo sind da die Herausforderungen? Was sind Lösungsansätze, die ihr da habt?
Ich glaube, da kann man von ganz, ganz vielen Themen sprechen. Ein Thema, was ich da ganz oben anstellen würde, ist, dass wir eine gemeinsame Vision von dem haben, wo wir hinwollen. Ja? Dass jeder auch in seinem täglichen Tun, in seinem täglichen Schaffen eine Idee davon hat, welchen Baustein kann er dazu beitragen, dass wir irgendwann in dieses Idealbild kommen. Das ist jetzt natürlich verbunden mit, du musst Leute schulen, du musst Leuten helfen, du musst eine neue Kultur schaffen und dann kommen wir automatisch zum zweiten großen Punkt. Ich glaube, diese Wandlung der Kultur von einer, wie du gerade sagst, im Automotive-Bereich sehr bekannten Null-Fehler-Kultur hin zu einer, naja, 80% kann auch schon echt toll sein. Lass uns lieber mit 80 morgen rausgehen als mit 100 in einem halben Jahr. Diesen Wandel zu gestalten, das Mindset zu drehen, auch der handelnden Personen, das ist schon etwas, was eine große Herausforderung ist, weil man natürlich Jahrzehnte damit aufgewachsen ist. Und dafür stand das Unternehmen, dafür steht das Unternehmen. Und parallel dazu wissen wir aber, wenn wir so weitermachen, werden wir diese digitale Transformation niemals hinkriegen. Das heißt, du fängst an mit verschiedenen Pilotprojekten in ganz verschiedenen Bereichen, ganz verschiedenen Unternehmensteilen. Und wir bei uns im Marketing haben genauso angefangen, haben gesagt, wir fangen mal damit an. Und wenn der erste Fehler passiert, dann kommt das große zweite Thema, Kultur zum Tragen. Ja. Und dann ist es auch gar nicht mal so sehr die Kultur eines jeden Einzelnen, sondern dann bezieht sich die Kultur vor allen Dingen auf die Führungskräfte. Wie reagierst du als Führungskraft, wenn dein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat? Vielleicht ist es sogar gar nicht ein Fehler. Vielleicht hat er einfach nur was entschieden, was du vielleicht nicht entschieden hättest. Ja. Muss gar nicht falsch sein, kann sich sogar in 3 Jahren als total richtig entpuppen. Aber der Umgang damit dann und das auch zulassen und das auch empowern von Mitarbeitern und zu sagen, pass auf, du hast die Verantwortung, du kannst das machen, du kannst das treiben. Ich stehe voll zu dir. Parallel dazu, du hast auch jetzt die Kraft, Dinge zu verändern. Es ist nicht mehr so, dass du alles 5-mal abstimmen musst, sondern du kannst es durchtragen, durchpeitschen. Lass uns das Ziel festlegen, lass uns überlegen, an welchen Meilensteinen gucken wir einmal gemeinsam drauf. Und dann wirklich auch loszulassen als Führungskraft. Ich glaube, das ist ein großer Veränderungsprozess, egal ob als Führungskraft oder eben als Mitarbeiter. Das bedarf schon neues Mindset, ein Verständnis von den Zielen. Das bedarf aber auch irgendwann mal, ich sage mal, Ruhm und Ehre für den Mitarbeiter. Typischerweise große traditionelle Unternehmen funktionieren so, dass sie, wenn etwas entstanden ist, dann ist es unten entstanden und oben wird es präsentiert. Ja. Vielleicht müssten wir es auf den Kopf drehen und einfach sagen, dort, wo es entstanden ist, dort wird es auch präsentiert. Und ich glaube, wenn das authentisch und wahrhaftig wird in einem Unternehmen, dass sich das Mindset dreht, Kunde, datenbasiert denken, Problemlösung anbieten, testen, schnell testen, ein MVP bauen, gucken, ob der funktioniert, auch mal mit 80% rausgehen, optimieren, skalieren und dann in eine Customer Journey einbauen. Ich glaube, wenn man diesen Zirkel hinkriegt, dann hat man richtig viel erreicht.
Einmal zum Thema Marke. Mercedes-Benz ist ja eine traditionelle Marke, ist eine Premium-Marke, global in den Rankings immer ganz hoch zu finden, was den Markenwert angeht. Wie geht es weiter mit der Marke, wenn man nochmal also auf einer großen Ebene guckt oder auf der hohen Ebene schaut? Es ist eine Automarke gewesen, es wandelt sich zu einer Mobilitätsmarke, aber mit zunehmender automatisierten Fahren, abnehmenden Stückzahlen, neuen Mobilitätsservice, die ihr natürlich im Daimler-Konzert alles habt. Welche Herausforderung hat die Marke Mercedes-Benz? Wie würdet ihr sie weiter definieren, neben den ganzen neuen Angeboten, die ihr eigentlich mit eigenen Marken im Konzern abdeckt?
Ich glaube, die Herausforderungen sind ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt gerade an unserem Markenmodell gearbeitet, ja, an unserer Markenpositionierung und haben sie auch nochmal neu aufgestellt. Und es gibt Themen, die bleiben und Themen, die eben neu dazukommen, weil sie einfach einen viel, viel größeren Wert heute besitzen. Ich glaube, die Marke Mercedes ist sehr, sehr stark respektiert global. Sehr, sehr viele Menschen sagen, ja, das ist eine tolle Automobilmarke, die ist weit vorne, die kann eine ganze Menge, die ist sicher, also sicher, langlebig, sie ist verlässlich, ja, sie ist total up-to-date, was irgendwelche Innovationen angeht. Aber es gibt eben Themenbereiche, wo ein paar Brand-Sentiments nicht so beim Kunden durchschlagen. Mhm. Beispielsweise, wir sind respektiert, aber nicht zwingend geliebt. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass wir als starke Marke auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Liebe bei dem Kunden erwecken müssen. Mhm. Ja? Wir freuen uns, dass gerade dieses Brand-Sentiment über die letzten Jahre mehr und mehr gestiegen ist. Mhm. Und warum glauben wir so fest dran, dass wir das erreichen müssen? Weil wir gerade dann, wenn es in neue Ökosysteme geht, wenn es darum geht, was kann die Marke noch alles anbieten, dann wagt sich der Kunde ja auch in neue Produkte, in neue Services hinein. Mhm. Und dort muss er das Gefühl haben, die Marke, der ich vertraue, die Marke, die ich liebe, die Marke, die mir dieses Ease of Use bietet, ja, das ist meine erste Anlaufstation. Das ist diejenige, wo ich zuerst hingehe, wenn es ums Thema Mobilität geht. Mhm. Ja. Das bedeutet natürlich auch für eine Marke wie uns, die eher im Premium-Luxus-Bereich ansässig ist, dass wir uns zum Beispiel um das Thema Nahbarkeit kümmern. Mhm. Ja, dass wir einfach sagen, wie werden wir nahbarer? Wie werden wir nicht so distanziert? Ja, Luxus hat immer eine gewisse Distanz zur Folge. Mhm. Distanz ist aber heute definitiv auch im Luxus nicht mehr so sehr gefragt. Mhm. Dementsprechend müssen wir da anders auftreten, müssen wir da anders rangehen. Und das verändert die Marke, das verändert die Markenpositionierung, das verändert die Art, wie wir kommunizieren und wie wir auftreten.
Es ist interessant, weil ich weiß noch, vor ein paar Jahren wurde immer gesprochen, es gibt die klassische Markenführung und es gibt die digitale Markenführung und irgendwie muss das zusammenpassen. Welche Rolle spielen denn soziale Medien? Ihr seid stark auf Instagram, eine der führenden Automobilmarken auf Instagram und die Frage ist mir immer, Mensch, da steht man in einem Team, man macht teure Produktionen, die ganzen Content-Anforderungen heutzutage, die man hat, und dann kommt irgendjemand auf Instagram und batscht dann Smiley drauf. Ist das dann noch die Marke, so wie ihr sie wollt, oder inwieweit ist denn ein Kunde auch so, arbeitet er eigentlich mit an der Marke, mit denen im digitalen Raum, in den Möglichkeiten, mit der Marke zu interagieren, bis hin zu meinem etwas banalen Beispiel, muss ich sagen.
Ich stell dir die Frage mal andersrum. Wann hast du angefangen, Emojis in deine Textnachrichten reinzunehmen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, vor ein paar Jahren, um mich nicht
völlig zu sagen. Warum hast du das getan?
Um meine Emotionen mehr ausdrucken zu können, als ich vielleicht in Textform kann, um schneller zu kommunizieren und vielleicht eindeutig auch zu kommunizieren, würde ich sagen.
Und um vielleicht auch so zu kommunizieren, wie vielleicht deine Kinder oder auch Neffen, das, Nichten, ja, es verstehen.
Ja.
Ich glaube, diese extrem zentrierte Sichtweise auf die Marke, wie vorhin schon mal erwähnt, es gibt nicht mehr nur diesen einen Sender. Es gibt heute sehr viele. Wenn ich heute auf Instagram gehe und sage, wie viele Sender stehen denn hinter Mercedes-Benz? Da findest du wahrscheinlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Treffer es sind. Ich glaube, es sind, keine Ahnung, ich schätze mal 300 oder so.
Ja.
Das heißt, der Kunde muss auch erstmal den richtigen Originalabsender finden. Dafür versuchen wir zu sorgen, ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite schaut er sich auch ganz, ganz viele andere Sender an. So. Und was musst du dann hinkriegen als Marke? Du musst irgendwie nahbarer werden. Du musst irgendwie das Gefühl, dem Kunden das Gefühl geben, okay, hier ist ein Sender, hier ist jemand, der versteht mich, der weiß, was ich will, der weiß, was ich brauche. Und du passt dich dann eben auch in der Kommunikation peu à peu dem an, was der Kunde sich von dir wünscht. Wir duzen heute teilweise Kunden. Hätten wir das vor ein paar Jahren getan? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, die sozialen Medien, die haben da heute einen hohen, hohen Einfluss auf das, wie wir kommunizieren, wo wir kommunizieren, wie wir auch interagieren mit unseren Kunden. Du hast es vorhin erwähnt, wir sind auf Instagram sehr stark. Das ist absolut richtig. Und das ist on purpose so. Mhm. Es ist nicht so, dass es halt zufällig so hingeworden ist. Ja? Oder wie die Schwaben sagen würden, jetzt kann ich mich maximal blamieren, das ist so nah wurde.
Ja.
So, also nee, wir haben vor ein paar Jahren gesagt, lass uns auf Social dominieren. Lass uns auf Social Nummer eins sein. Warum? Weil es gibt viele Produkte, ein großer Wettbewerber von euch sagt, wenn du ein Produkt zweimal am Tag in die Hand nimmst, ist es super.
Was beim Auto ein bisschen schwer ist.
Ist es wirklich super? Nein, du nimmst es zweimal am Tag in die Hand. Du fährst morgens damit ins Büro, fährst abends damit wieder zurück. Bist du deswegen irgendwie verankert in der Lebenswelt des Kunden? Nee, bist du nicht. Deswegen haben wir gesagt, lass uns auf Social sehr stark werden. Wir sind aktuell auf Social in fast allen Kanälen auf eins. Und wir vereinen, ich glaube, knapp 50% der Interaktionen auf Instagram im Automotive-Bereich auf uns. Mhm. Das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollten. Wir wollten in diese Kommunikation mit dem Kunden kommen. Wir wollten da hineinkommen, dass sich der Kunde eben nicht nur als Empfänger fühlt, sondern dass er anfängt, mit uns zu kommunizieren. Mhm. Und somit hat sich natürlich auch die Kommunikation ganz, ganz drastisch gewandelt. Und somit sind dann auch irgendwann Emojis reingekommen. Somit sind dann auch nicht mehr nur die typischen Corpo-Schriftarten von Mercedes ins Bild gekommen, sondern eben auch andere Schriftarten mit reingekommen. Das wandelt sich alles und wir glauben auch fest dran, dass sich das noch mehr wandeln wird.
Mhm. Ihr habt ja auch, seid ja auch innovativ. Ihr habt auf Instagram einen Filter gemacht, zum Beispiel bei eurer letzten Kampagne. Wie trackt ihr, ob sowas erfolgreich ist? Ob das, also du hast die Zielsetzung gerade erklärt und gerade Instagram treffen sich ja sowohl Händler wie Autoenthusiasten, Marken. Eigentlich ist es ja so ein bisschen Melting Pot bei der Automobilindustrie, beim Thema Auto, auch bei anderen Themen. Wie merkt ihr oder wie trackt ihr intern, ob sowas jetzt einfach nur ein Innovationsstunt ist, um zu sagen, das Thema Innovation bei Mercedes zu postulieren oder inwieweit das einfach eine Wirkung hat auch in der Zielgruppe?
Wir sind jetzt gerade dazu übergegangen und bauen das gerade eins zu eins auf, dass wir anhand unseres neuen Markenmodells unsere Brandsentiments auch wirklich draußen quasi in unseren Käufer- oder Kommunikationszielgruppen überprüfen und schauen, wie die sich entwickeln. Ja? Dazu bauen wir gerade ein System auf, wie gesagt, und werden dann anfangen, genau so zu tracken und auch unsere Kommunikation dann daran auszurichten, zu sagen, was sind denn Brandsentiments, die wir stärken wollen, und dann darauf eben mehr einzuzahlen als auf Brandsentiments, wo wir sagen, okay, die haben schon ein Niveau, was wir erreichen wollten. Das wird unsere Kommunikation noch einmal verändern, weil sie natürlich noch mehr darauf ausgerichtet sein wird, was interessiert denn den Kunden? Worüber will er sich denn mit uns unterhalten? Oder worüber redet er mit seinen Freunden oder in seinem Umfeld, in seinem sozialen Umfeld, wenn es um die Marke Mercedes geht? Mhm. Ja? Und das ist dann nicht mehr zwingend alles nur total produktlastig. Das kann dann auch total ein Markenthema sein. Mhm. Das kann dann aber auch mal ein Haltungsthema sein, wo heute eine Marke eben gefordert ist, zu sagen, ich habe zu diesem oder jenem Thema eine ganz spezifische Haltung. Und die kommuniziere ich auch. Das heißt, da wird sich in den nächsten Monaten und Jahren sehr, sehr viel verändern, in dem, wie wir auftreten, was wir tun und auch, wie wir den Kunden dabei mit einbeziehen.
Es ist ganz interessant, weil ihr habt ja relativ viele Formate. Also von so einer Mi-Convention, die dieses Jahr wieder stattfindet. Ihr habt Mi-Stores, also ihr versucht natürlich auch diese 1-zu-1-Kundenbeziehung mit dem Kunden aufzubauen. Die Fashion Week, also ganz unterschiedliche Formate. Wie läuft das alles zusammen? Wie wichtig ist da Social Media? Weil das sind ja nicht immer die gleichen Menschen, die die verschiedenen Angebote wahrnehmen. Trotzdem versucht ihr natürlich, dass das alles irgendwie auf die Marke Mercedes-Benz im Weiteren auch einzahlt. Also es ist ja alles für sich sehr einleuchtend, das zu tun. Und auch aus einer markenstrategischen Sicht sehr, sehr einleuchtend. Aber das Operative, wie verbindet man das? Also bin ich als Mi-Convention Besucher auf eurer Liste und werde auch zur Fashion Week eingeladen? Oder in den Mi-Store in meiner Stadt, wenn es einen gibt, dort zu einem Event.
Aber es ist in der Tat eine der großen Herausforderungen, wie wir genau das hinkriegen. Ja, und offen gesagt, ich bin da auch liebend gerne auch mit anderen großen Marken im Austausch, sei es nur Amazon oder sonst jemanden, wo ich versuche herauszufinden, wie kriegen es denn andere hin, quasi analoge Formate mit digitalen Formaten in Einklang zu bringen und auch zu sehen, wo der Kunde sich überall bewegt. Klar, dafür gibt es zwischenzeitlich die eine oder andere technische Lösung. Nichtsdestotrotz, aus reiner Kundenperspektive heraus, geht es einzig und allein darum, wie verknüpfe ich diese einzelnen Erlebnisse, wie schaffe ich ein gesamtes Markenbild. Und in dem Moment, wenn es zum Thema Mobilität kommt, diese Marke präferiere ich Und in dem Moment, wo es zum Thema, ich habe jetzt ein Mobilitätsbedürfnis kommt, der Marke vertraue ich, die mag ich, das ist genau die richtige, ich steige da ein. Und in dem Moment, wenn der Kunde einsteigt und konkret nach Produkten oder Services sucht, dann geht es letztendlich nur noch darum, den Kunden mit durchzuleiten. Und das ist nur noch, ist natürlich ein bisschen frech gesagt, aber den Kunden durchleiten durch seine Customer Journey und hin zur Conversion zu leiten, das ist dann quasi der Performance-Marketing-Anteil. Vorneweg heißt es aber Marke bauen. Ich glaube, es ist total fest dran, du wirst auch in Zukunft gerade mit Live-Experiences, sei es nun eine Fashion Week, sei es nun ein Turnier in E-Sports, sei es nun irgendein Golf-Event oder was ähnliches. Du wirst immer wieder diese Marken-Highlight schaffen müssen, wo die Marke sich präsentiert. Ja, eine Me-Convention, wo wir mit ganz neuen Zielgruppen in einer ganz anderen Art und Weise kommunizieren und eine Plattform bilden, quasi der Stern und Mercedes-Benz ganz in den Hintergrund tritt, aber letztendlich alles auf die Marke einzahlt, auf die Markenveränderung einzahlt, damit du die Marke präsent hast, damit du sie in dem Moment, wenn du sagst, jetzt brauche ich was, das ist eine coole Marke, von der schaue ich mal, was die mir anbietet, dass du das hinkriegst. Deine Frage aber, wie verknüpfen wir das? Ja, wir versuchen es zu orchestrieren. Ja, wir versuchen jedem einzelnen Kanal, jedem einzelnen Sponsoring, ja, jedem einzelnen Product Placement, wie auch immer, eine gewisse Funktion mitzugeben. Ja, idealtypisch auch mit einer Botschaft versehen. Ja, was wollen wir dort denn kommunizieren? Was wollen wir denn dort platzieren? Und natürlich ist die große Kunst, das nachher zu orchestrieren. Ja, und idealtypisch ist es natürlich so. Ja, du kommst zu einer Veranstaltung wie eine Me-Convention, die wir dieses Jahr wieder in Frankfurt in der Nähe der Festhalle machen. Wir wissen das und wir machen dir gerade ein Angebot, weil ich weiß, du hast gestern dir gerade das neue C-Klasse Cabrio angeschaut. Ja? Natürlich ist es dann ideal, wenn ich dir direkt sagen kann, by the way, Henna, nebenan kannst du dir das C-Klasse Cabrio anschauen. Mhm. Das Ganze bedingt aber eine Sache, eine total datenzentrierte Denke. Mhm. Nach Wegen suchen, auch analoge Kanäle in die Customer Journey so einzubinden, dass ich genau weiß, was der Kunde da tut. Beispielsweise mit unserem Golfformat, unserem Afterwork Golf Cup, ist uns das gelungen. Der Kunde kann sich nur online anmelden, meldet sich freiwillig online an, erzählt uns auch, was er für Mobilitätsbedürfnisse hat. Und dann können wir ihn nachher auch wieder wunderbar retargeten und aus einer analogen Plattform, die eigentlich eher Richtung Experience geht, den Kunden dann überführen in unsere klassische Mercedes-Welt, mit unseren Produkten vertraut machen, mit unseren Services vertraut machen. Und das ist eigentlich die Zukunft, die wir hinkriegen müssen. Wir müssen Wege finden, wie wir analoge Experiences, die auch in Zukunft in meinen Augen einen extrem hohen Stellenwert haben, wie wir diese in die Customer Journey so einbauen können, dass es für den Kunden wiederum ein total individuelles Erlebnis ist.
Wenn ich mir auf der einen Seite angucke, die Mercedes-Benz Stammkundschaft, die jetzt Autos kaufen, alles, was ihr so in der Verjüngung der Marke tut, auch mit den Modellen, also mit dem Produkt per se, aber eben auch mit den Mobilitätsservices. Für die einzelnen Zielgruppen sind die Customer Journeys ja unterschiedlich. Also wenn man jetzt erstmal das, was du gesagt hast, sagt, okay, es gibt eine, wir sortieren das schön zu, man sieht es so ein bisschen wie so ein Baukasten, aber es ist ja eher eine agile Steuerung, je nach Zielgruppen. Wie verliert ihr nicht die traditionellen Kunden, die vielleicht eher noch wirklich ins Autohaus gehen, sich klassisch, sage ich jetzt mal, informieren?
Was vermutest du, wie oft ein Kunde heute noch ins Autohaus kommt?
Wir haben gerade eine Studie gemacht, ich weiß es, ungefähr 1 bis 2 Mal, würde ich sagen.
Richtig. Wenn du jetzt zurückdenkst, 2010 kam ein Kunde noch 5,6, 5,8 Mal je nach Studie ins Autohaus. Heute kommt er noch 1,4 Mal. Wenn du jetzt weißt, dass du einmal da sein musst zum Unterschreiben, dann weißt du, wie oft er sonst noch da ist. Das heißt, wir sind gezwungen, da ganz andere Modelle und ganz andere Prozesse aufzusetzen. Und wir müssen auch ganz anders denken, weil diese klassische, ich sag mal, Informationsbeschaffung vom Kunden, diese klassische, okay, ich gehe jetzt mal ins Autohaus und schau mal, das gibt es heute so nicht mehr. Das heißt, vieles findet davor statt. Ja? Nach dem, was wir bisher so wissen und sehen, gibt es über 900 Touchpoints, an denen der Kunde vorher vorbeikommt. Und wie du gerade gesagt hast, diese muss ich so gut als möglich individuell ansteuern. Warum? Ganz einfach. Dich interessiert es nicht, was dein Nachbar oder dein Freund für ein Bedürfnis hat. In dem Moment, wenn du da bist, zählst einzig und allein du. Und das müssen wir abbilden. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen und die wir bewältigen müssen. Wie machen wir das? Indem wir natürlich ganz neue Prozesse aufgesetzt haben, indem wir ganz neue Wege gehen, indem wir den Kunden schon ganz am Anfang, schon vor der Strategie in den Mittelpunkt stellen und sagen, okay, was hat er, was will er, was ist sein Bedürfnis, was braucht er, wie verhält er sich? Und indem wir auch Daten nutzen als Triggerpunkte für Konzeptionen. Wenn es in die Kommunikation geht, wenn es in die Kommunikationsgestaltung geht, was sind es für Punkte, die wir herauslesen können, die einen Henner eigentlich dazu treiben, zu sagen, boah, ich brauche jetzt ein neues Auto oder ich habe dies oder jenes Transportbedürfnis oder mein Mobilitätsbedürfnis ist jeden Freitagabend folgendes. Und was sind da die Triggerpunkte? Und diese Triggerpunkte, die versuchen wir bei uns in unsere Konzeption von Kommunikationsassets einzubinden. Wir versuchen schon sehr frühzeitig die Formate von unseren Zielgruppen uns sehr genau anzuschauen und auch diese schon im Briefing festzulegen. Wir versuchen dann die Ausspielung exakt zu orchestrieren und zu schauen, okay, wo treffen wir einen Henner? Was weiß Henner schon und was du schon weißt? Damit wollen wir dich nicht langweilen. Wir wollen dich maximal mit einem großen Wow-Film begeistern oder sagen, wow, das ist die Marke, die ich haben möchte. Aber dann geht es einzig und allein darum, dass wir dir das Gefühl geben, wir sind 1:1 individuell an dir dran, nehmen dich bei der Hand und möchten dich hindurchführen. Wenn du zwischendrin abhaust, machen wir dir ein neues Angebot.
Ja.
Aber Zielsetzung ist es immer, dass du das Gefühl hast, wow, die machen es mir richtig einfach und das sind die Leute, die verstanden haben, was mein Bedürfnis ist, noch bevor ich es ausgesprochen habe.
Wenn du sagst, die Daten sind wichtig, die Signale sind wichtig, um diese individuelle Ausspielung auch zu gestalten, wie sieht denn eine Kampagnenplanung aus für ein neues Modell, ohne dass du jetzt Nielsen-Zahlen zitieren musst, aber gibt es diesen Shift ins Digitale? Ist das ein zunehmend wichtiger Kanal? Hat sich das sehr verändert bis vor, sagen wir mal, wenn wir 5 Jahre zurückblicken?
Also auf globaler Ebene hat sich in der Tat sehr, sehr viel verändert. Ja. Und natürlich hat, keine Ahnung, TV beispielsweise in den USA nach wie vor eine viel, viel stärkere, ich sag mal, Kraft, weil der Markt auch viel, viel zersplitterter ist und TV eben nach wie vor zu den Konsumgewohnheiten eines Kunden gehört in den USA, als jetzt dieser Kanal vielleicht jetzt bei uns in Deutschland ist. Ja. Gab es da einen Shift? Selbstverständlich. Ich möchte aber einen Schritt weiter vorne anfangen. Der Shift hat nicht nur dabei angefangen nach dem Motto, ich mache jetzt eine Launch-Kampagne, sondern die Frage ist, ist die Launch-Kampagne noch die klassische Launch-Kampagne?
War, nächste Frage.
Kauft
gewesen.
Aber gut. Also gut, dann steigen wir eins früher ein. Aber kauft der Henner das Auto, weil es jetzt gerade neuer Markt ist?
Ja.
Oder kaufst du es, weil dein Leasing gerade ausläuft? Oder bist du vielleicht ein User-Chooser und hast einen Dienstwagen und dein Dienstwagen steht jetzt eben zum Wechsel an? Wenn dem so ist, dann ist es für dich gar nicht so wichtig, dass jetzt gerade ein neues Auto rausgekommen ist, sondern dann ist es in 6 Monaten für dich wichtig, nämlich in dem Moment, wenn du dir einen neuen Dienstwagen bestellen willst. Das heißt, auch da hat schon ein deutlicher Shift stattgefunden. Wann kommunizieren wir und wie kommunizieren wir und mit wie viel Budget kommunizieren wir? Das heißt, von einer reinen Kampagnenlogik hin zu einer mehr Always-on-Logik, von einer Mass-Media-Kommunikation zu viel, viel personalisierten Media-Plänen. Da hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Und klar ist so, digital hat einen höheren Raum eingenommen, einen weiteren Raum eingenommen und natürlich damit auch der Content, der produziert wird. Wenn ich mir Content produziere, was ich mir vorrangig auf dem Fernsehen anschaue oder auf großen Bildschirmen anschaue, dann filme ich den anders, als wenn es Content ist, den ich vorrangig auf einem kleinen Display anschaue. Und dementsprechend hat sich an jedem Punkt dieser Plan verändert, also der Mediaplan. Nicht nur der Mediaplan selber, sondern die Assetplanung. Ich nenne es immer so, wir brauchen in Zukunft viel, viel mehr atomized Content. Ja? Also Content, den es in vielen einzelnen Bruchstücken gibt und den dann auch in naher Zukunft eine Maschine komplett selbstständig zusammensetzen kann und sagen kann, an dem Moment, wenn wir einen Henner retargeten, geht es eigentlich darum, die für dich perfekte Botschaft auszuspielen. Und das können wir nicht mehr menschlich machen, indem einer sagt, der braucht jetzt diese Headline und der braucht das Bild und der braucht diesen Call to Action und. Sondern das wird quasi morgen eine Maschine machen.
Das heißt, ihr versucht eigentlich für die, die kaufbereit sind oder im Markt sind, sozusagen relevantere Inhalte zur Verfügung zu stellen, bis hin zu einer möglichen Personalisierung. Und so eine Launch-Kampagne ist ja dann eigentlich mehr so eine Markenkampagne. Sozusagen das neueste Modell, die neueste Technik, das neueste Markenpostulat.
Genau.
Damit triffst du natürlich die, die irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt noch ein Auto kaufen wollen, aber die du gleichen Inhalte Marke. Kannst du ja später im Prinzip auch wieder benutzen, um die Leute zu erreichen, wenn sie wirklich im Markt sind. Das heißt ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ist diese Atomisierung eigentlich, dass du noch viel mehr Inhalte benutzt?
Du machst natürlich zwei Dinge. Auf der einen Seite baust du Marke. Ja, du baust Marke und sicherlich brauchst du die großen, wie ich immer sage, diese Wow-Momente mit der Marke. Das heißt im Experience-Marketing, es gab viele Menschen, die auf der ersten Mii-Convention vor 2 Jahren waren und gesagt haben, wow, dass Mercedes sowas gemacht
da
hat.
Da war ich übrigens.
Da sagst du sowas. Jetzt, was hast du denn gesagt? Vielleicht frage ich dich mal, was hast du denn damals gesagt?
Also ich fand es schon überraschend im positiven Sinne, dass eine Automobilmarke eigentlich sich wegbegibt von ihrem eigentlichen Kern, dem Automobil oder sogar der Mobilität und vielmehr hingeht zu sozialen Themen, also kulturellen Themen der Digitalisierung, grundsätzlich das Thema Disruption, Veränderungen und eigentlich alle Bereiche, die damit verbunden sind, beleuchtet. Und das fand ich ganz interessant. Nicht einfach nur zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt uns an unserer eigenen Industrie, an unseren eigenen Herausforderungen ab, sondern die Themen etwas weiter zu spannen. Das fand ich, was auch gut war für die Marke, weil es war unerwartet.
Es ist aber ein Konzept der Interaktion. Ich kann dir auch sagen, warum. Es ist ein Konzept, so wie wir vorhin schon mal dran vorbeigekommen sind. Es ist ein Konzept zu sagen, lass uns eine Plattform bieten, wo Menschen sich zu gewissen Themen, klar, wir haben natürlich ein paar Themenfelder definiert, über die wir reden wollen, austauschen können und auch durchaus kontrovers diskutieren können. Also das heißt, es wird nicht gefiltert von uns, was du jetzt da auf der Bühne sagen darfst, sondern wir lassen bewusst einen gewissen Diskurs zu, wir lassen dadurch auch eine gewisse Friktion zu, das ist so, aber wir hören zu. Wir hören zu, was die Themen sind in der Gesellschaft, die die Gesellschaft bewegen. Und wir versuchen dann, in anderen Formaten Antworten darauf zu bringen. Mhm. Und natürlich dann auch mit Produkten und Services Antworten darauf zu bringen. Weil auch das ist ein Teil dessen, zu sagen, lass den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Lass erst mal schauen, was beschäftigt ihn denn? Was betreibt ihn denn um? Wo liegen denn die Probleme? Wo liegen denn die Sorgen und die Nöte? Und was können wir darauf dann antworten? Und ich glaube, wenn du da vorne schon so anfängst, dann hast du eine Chance, wenn es nachher um Kampagne oder Always-On-Maßnahmen so geht, ganz anders zu denken und ganz anders heranzugehen. Nämlich zu sagen, okay, ist jetzt für den Kunden wirklich der Newswert das neue Auto? Mhm. Ist jetzt der Newswert die Technologie? Wir haben vorhin bei der Veranstaltung gehört, es gibt manche Ingenieure, die immer noch versuchen, die nächsten 0,3% besser zu werden. Mhm. Erlebt das der Kunde? Ist das wirklich sein Problem? Oder sollten wir unsere Kraft nicht auf ganz andere Themen setzen? Nämlich zu sagen, guck mal, wie innovativ die Marke ist. Schau mal, was die Marke alles tut und du kannst ihr vertrauen. Ja, und zwar nicht nur im heutigen Ding, sondern auch in Dingen, die in der Zukunft kommen. Ja, wir wissen von unseren Kunden, das Thema Sicherheit ist bei ihnen sehr, sehr wertgeschätzt. Mhm. Absolut. Jetzt verändert sich aber das Automobil. Das Automobil zukünftig fährt autonom. Höchstwahrscheinlich werden 90-95% der Unfälle durch Car-to-Car-Kommunikation in Zukunft wegfallen. Mhm. Also wird das Thema Sicherheit einen anderen Rang einnehmen. Das Thema Datensicherheit wird aber gleichzeitig einen sehr, sehr hohen Rang einnehmen. Und dementsprechend müssen wir als Marke drauf reagieren, müssen wir als Marke die Kommunikation verändern, andere Themen in den Mittelpunkt stellen und nach wie vor anhand unserer Brand-Sentiments sagen, dafür stehen wir als Marke. Da kannst du sicher sein, das werden wir liefern, darauf kannst du dich verlassen. Wir bieten dir ein Ease of Use im Handling mit unseren Produkten, mit unseren Services. Ja? Mhm. Wir nehmen dir Dinge ab, wir antizipieren, was du brauchst und was du nicht brauchst. Ja? Und wir bundeln das so, um es dir möglichst einfach zu machen. Mhm. Also ich glaube, da verändert sich schon sehr vieles und das hat auch massiven Einfluss auf die Kommunikation. Weil es eben nicht mehr um viele Nitty-Gritty-Themen geht, sondern es geht darum, an einzelnen Themen am Fahrzeug festzumachen, am Produkt oder am Service festzumachen, wofür steht die Marke, was kann die Marke. Und in dem Moment, wenn du dich für das Produkt entscheidest oder sagst, das ist zumindest ein Produkt, über das ich nachdenke, dann willst du auch nicht mehr zwingend den Markenfilm sehen. Dann willst du auch nicht mehr zwingend sehen, High Glossy, was alles. Nein. Mhm. Dann hast du eine Frage, keine Ahnung, wie viel Platz hat das? Wie viel Kofferraumvolumen ist da drin? Wie einfach kriege ich mein Telefon damit verbunden? Mhm. Kann ich die und die Dienste, die ich irgendwo auf dem Telefon habe, auch im Auto 1:1 ausspielen? Das sind dann die Fragen, die vielleicht für dich Relevanz haben. Mhm. Und darauf müssen wir in der Kommunikation reagieren.
Du hattest vorhin noch mal ein bisschen stärker noch mal rausgestellt, den Premium-Anspruch der Marke, als wir über die Marke gesprochen haben. Was ist denn Premium in der Zukunft? Also wenn wir schauen, Connected Cars, neue Services, elektrische Autos bis hin zum autonomen Fahren, ist es dann die längere Batteriedauer, Reichweite, also Reichweite des Autos mit der Batterie? Ist es Premium-Contents für die Besatzung eines autonomen fahrenden Autos? Was ist für mich als zukünftiger Mercedes-Kunde über all diese Möglichkeiten, wo die Automobilindustrie sich ja transformiert, eigentlich dann Premium?
Ich würde einen Schritt höher gehen. Ich glaube nicht, dass Premium allein ausreicht. Ich glaube, wir müssen einen gewissen Luxus bieten und wir stehen auch für einen gewissen Luxus. Premium versuchen heute sehr, sehr viele zu bieten. Ich glaube, wir müssen uns da eine Stufe höher setzen und sagen, wir bieten einen gewissen Luxus. Was macht heute Luxus aus? Wenn ich dich heute fragen würde, was ist dein größter Luxus?
Naja, eine offensichtliche Antwort, Zeit.
Und das ist eigentlich ein Thema, was eigentlich ja für uns hervorragend ist. Durch das autonome Fahren sind wir erstmalig in der Lage, dir zusätzlich Zeit zu schenken. Mhm. Du kannst individuell mobil von A nach B kommen. Ja? Und das möchte ich jetzt nicht schlecht reden oder tiefer raten oder sonst was, ohne dass du dir Gedanken machen musst, wann musst du umsteigen, wo musst du hin, wann kommt irgendwie Bus oder Bahn, sondern du kannst, das Auto holt dich ab und fährt dich dahin. Und du hast auf dem Weg von A nach B Zeit. Das heißt, zum ersten Mal kommt ein Paradigmenwechsel zustande. Zeit ist nicht mehr etwas, was du brauchst, um das zu tun, sondern Zeit ist etwas, was dir da auf dem Weg hin geschenkt wird. Und dann kommt es natürlich darauf an, was machst du mit der Zeit? Und machen wir dir ein Angebot, was dir diese Zeit, die du jetzt geschenkt bekommen hast, für dich noch spannender macht, noch wertvoller macht? Daher arbeiten wir natürlich dran zu schauen, was gibt es für In-Car-Kommunikation, was können wir denn für Angebote im Fahrzeug machen? Das ist das eine. Und das zweite, was Kunden heute enorm wertschätzen, ist das Thema Ease of Use. Wie einfach ist es? Ich bin total überzeugt davon, 50% einer Markenerfahrung von heute findet nicht nur haptisch oder physisch am Produkt statt, sondern hier auf deiner Hand. Das heißt, wie einfach kannst du kommunizieren mit der Marke? Wie einfach kannst du dich zurechtfinden, wenn du Fragen hast? Mhm. Wie einfach kannst du das, was du kaufen möchtest oder mieten möchtest, bekommen? Mhm. Das Thema User Experience auf dem Handheld, was auch immer ist, ob es ein Tablet ist, ob es in Zukunft irgendein Wearable ist, egal was es ist. Wie einfach funktioniert die Kommunikation darüber? Das ist ein zweiter Pfad, wo wir glauben, dass Luxus enorm viel wert sein wird. Und ein dritter Pfad ist das Thema Second or Third Home, egal wie du es bezeichnen möchtest. Mhm. Wenn du deine individuelle Premium- oder Luxusmobilität hast, was passiert in dem Auto? Wie komfortabel, wie angenehm ist dein Second oder Third Home? Mhm. Ja, je nachdem, manche sagen, ja, Second Home ist das Büro, dann ist das Auto das Third Home. Ja. Ja. Aber wie schaffst du da einen Cocoon-Effekt, wo du sagst, hier kann ich runterkommen, hier kann ich entspannen, hier kann ich vielleicht sogar zukünftig in Richtung Gesundheit ja, schon verschiedene Dinge erfahren, um dann zu wissen, naja, heute Abend sollte ich vielleicht nicht ganz so viel laufen. Der Abend gestern war einfach zu lang und es wäre jetzt einfach nicht sinnvoll, den Körper so anzustrengen. Das heißt, was gibt es für neue Services, für neue Themen, die dir wiederum das Leben so einfach gestalten, dass du sagst, Mensch, super, dass das die Marke weiß und mir das gleich anbietet oder ausspielt.
Wenn ich mal zwei Punkte aufgreife, die du erwähnt hast. Auf der einen Seite hast du jetzt gerade viel über Einfachheit gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, 1 bis 2 Mal geht jemand ins Autohaus, um ein Auto zu kaufen. Bewegen wir uns dahin, dass wir Autos und Mobilitätsservices mehr digital kaufen werden? Ja. Also beim Mobilitätsservices erleben wir es ja heute schon. Aber wie ist es mit dem Autohaus? Wie ist es mit der Zukunft? Muss der Händler sich auch wandeln, genau wie ihr euch als Marke wandeln muss?
Definitiv.
Ist das dem Händler überlassen? Arbeitet der zusammen? Weil du hast vorhin darüber gesprochen, die ganzen Systeme, das Backend, was man braucht, die Organisation, Prozesse haben wir kurz beleuchtet. Wie passt das zusammen mit euren Partnern?
Auch da haben wir unsere Datensysteme quasi noch einmal neu kalibriert und noch mal neu aufgestellt und bieten jetzt quasi nicht nur der Landesgesellschaft, sondern eben auch dem einzelnen Händler an, sich da voll zu integrieren. Mhm. Ja? Denn letztendlich ist es dem Kunden ja egal. Dir als Kunden ist es doch vollkommen egal, von wem du ein Angebot bekommst, beziehungsweise mit wem du kommunizierst. Du kommunizierst am Ende mit der Marke. Mhm. Und wenn du auch noch online einen Kauf tätigst, ist es dir am Ende egal, wo diese Marke sitzt. Mhm. Ja? Oder wer gerade deinen Call beantwortet. Oder ob der Chatbot in Asien oder in USA programmiert wurde. Am Ende ist es egal. Es geht einzig und allein um deine Experience, um den Moment, um den Moment of Truth. Wenn du ein Bedürfnis hast, wie können wir es erfüllen? Mhm. Und da muss ich letztendlich erstmal alles andere unterordnen. Mhm. Und dementsprechend ist es nur hilfreich, wenn wir in der ganzen Kette vom Headquarter bis zum Händler quasi ein Daten-Backend haben. Mhm. Und wenn wir dann natürlich wissen, der Händler hat dieses Bedürfnis, sucht nach dieser Mobilität, wir können es dir anbieten, du bist begeistert, was wir dir anbieten können, du sagst, entweder du mietest oder wie auch immer du liest oder du brauchst nur Mobilität für eine Stunde, du brauchst einfach nur ein kurzes Ride-Hailing von A nach B, aber du willst ein Auto kaufen. Wenn wir dir dann schon sagen können, pass auf, das Auto ist in 2 Tagen bei dem Händler abholbereit und wenn es in Zukunft autonom fährt, fährt es auch noch bei dir vor und erklärt sich selbst mit seinen neuesten Features und seinen neuesten Errungenschaften, die dir das Leben leichter machen können, erklärt sich dir quasi vor Ort. Mhm. Ist ein Gedankenkonstrukt, aber ist natürlich etwas, worauf wir hinarbeiten müssen und worauf wir in einer gesamten Datenwelt aggregiert aus einer Hand dem Kunden eine Lösung bieten müssen.
Der Handel hat ja Customer Journey Thema nochmal, doch dann noch mehrere Kontaktpunkte, also Wartungen, Reparaturen, Winterreifen. Und auch da ist natürlich Social Media auch mit regionalen Aussteuerungen so ein Thema. Ist das ein Thema bei euch in Handelsgesellschaften?
Selbstverständlich. Also es gibt Märkte, wo wir quasi bis zum Handel runter vorgefertigten Social Media Content anbieten. Mhm. Ja. Es gibt aber auch Märkte, wo wir jetzt gerade schon den Online-Verkauf erproben, ja, mhm. und sagen, okay, da ist natürlich die Rolle des Händlers eine ganz andere, als sie es bisher war. Nichtsdestotrotz, und das ist das Spannende daran, in dem Moment, wo man konfrontiert ist damit, in dem Moment wird es Realität. In dem Moment, wo es Realität wird, fängt eine gewisse Discomfort-Zone an. Mhm. Und in dem Moment ist man bereiter, Dinge zu verändern oder viel weiter zu springen. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass da sehr viele Händler zwischenzeitlich verstehen, was sich verändert. Mhm. Und auch an vielen Stellen schon erkannt haben, was wir zum Beispiel mit einer einheitlichen Datenstruktur machen können. Was wir mit einer koordinierten Ausspielung, orchestrierten Ausspielung von Inhalten an den Kunden, was wir damit ausrichten können. Mhm. Und an anderen Stellen starten wir mit Pilotprojekten, zeigen auf, wie sich datenbasiertes, kundenzentriertes Marketing für den Händler auszahlen kann. Und über solche Beweispunkte kriegt man dann auch sehr schnell eine Überzeugung hin, ja, es verändert sich was, ja, es dreht sich was, aber auf der anderen Seite eröffnen sich auch ganz neue Chancen für mich als Händler. Und diese Chancen zu ergreifen, da arbeiten wir natürlich sehr eng mit dem Händler zusammen.
Super, schon mal vielen Dank soweit. Das war eine große Rundreise durch Mercedes-Benz Marketing. Eine Frage habe ich noch.
Klar.
Wenn ich jetzt geboren werde und in 10 Jahren, was glaubst du, wäre mein erster Touchpoint mit der Marke Mercedes-Benz?
Höchstwahrscheinlich der Krankenwagen, der deine Mutter mit dir zusammen in die Klinik fährt.
Gut, also das Auto brauchen wir weiterhin. Nats, vielen Dank. Es war sehr unterhaltsam, sehr informationsreich. Ich hoffe auch für alle Hörer. Vielen Dank.
Vielen Dank und ja, einen schönen Tag noch.
Ja, gleichfalls.
Das Facebook Marketing Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.